Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, zu dieser kommenden Stunde. Dement werden, das ist für viele Menschen so fast das Schlimmste, was sie sich vorstellen können. Laut Umfragen fürchtet sich jeder zweite Deutsche davor, eines Tages an Demenz zu erkranken. Demenz steht für den Verlust der Kontrolle über sich und sein Leben, für Abhängigkeit und dafür, dass einem mit dem Gedächtnis nach und nach alles wegrutschen könnte, was einem im Leben wichtig war. Wir beschäftigen uns in der Sendereihe Lebenshilfe bei Radio Horeb in drei Teilen mit dem schleichenden Gedächtnisverlust und haben dafür eine echte Expertin zu Gast. Es ist Frau Dr. Ursula Sottong. Sie ist Ärztin und Gesundheitswissenschaftlerin, Leiterin der Fachstelle Demenz bei den Maltesern, uns zugeschaltet aus der Malteserzentrale Köln. Grüß Sie, guten Morgen, Frau Dr. Sottong.
Ja, guten Morgen, Frau Fröhlich.
In einem ersten Teil zu diesem Thema Demenz haben Sie uns im Januar über die Diagnose Demenz vor allem einiges erzählt. Eben, es ging auch darum, dass das für viele Menschen die Diagnose, ich oder mein Angehöriger, meine Eltern, mein Vater, meine Mutter hat Demenz, dass das ein echter Schock ist. Warum?
Ja, ich denke, die Vorstellung, dass ich möglicherweise auch gar nicht mehr so über mich selber verfügen kann, dass ich abhängig werde oder manche denken, dass ich dummes Zeug rede, das ist schon nicht gerade begeisternd. Und wer möchte schon abhängig sein oder sich selber in einer anderen Form darstellen, die er nicht mehr kontrollieren kann? Also ich glaube, das ist so mit der entscheidende Punkt.
Also das Gefühl, wir bekommen beigebracht, eigentlich möglichst viel selbst zu kontrollieren, selbstbestimmt zu sein. Und dann eben genau, da geht uns dann ja das Instrument verloren, mit dem wir das tun können, nach und nach. Warum ist, sagen Sie als Ärztin, aber das haben Sie uns in der letzten Sendung auch ausführlicher erklärt, warum sagen Sie, also so ein Schock muss es jetzt nicht unbedingt eigentlich sein?
Also ich denke, das Erste ist, wir sehen schon bei Menschen, die uns nahestehen, die eine Demenz entwickeln, die Veränderung. Und das ist wie mit Kindern, die Augen zuhalten und denken, wenn ich nichts sehe, sieht mich auch keiner. Also die Frage ist schon im Vorfeld, dass ich mir sage, da verändert sich jemand. Das kann alterstypisch sein, das kann aber auch ein Krankheitsbild sein. Und alleine schon dieser Zugang, sich zu sagen, das Leben verändert sich, ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Zweite ist, auch wenn jemand eine Demenzerkrankung entwickelt, dann hat dieser Mensch, wir nennen das ja Teilleistungsstörung, dann kann er vielleicht nicht mehr kochen, aber umso besser den Enkeln Geschichten vorlesen. Und diese typische Veränderung im Laufe unseres Lebens hat ja nicht nur was mit Demenz zu tun. Ich sage immer, die Frau, die mein Mann geheiratet hat, bin ich heute auch nicht mehr. Nicht nur optisch, sondern auch als Typ, durch meine Lebenserfahrung verändert. Und diese Bereitschaft zu sagen, ja, der Mensch verändert sich halt im Laufe seines Lebens. Und wenn er krank ist, hat er nochmal Dinge, die er auch vielleicht gar nicht selber verändern kann. Wenn ich nach einem Schlaganfall im Rollstuhl sitze, ist das eben auch Schicksal. Und dann stelle ich mich darauf ein. Ich glaube, diese Bereitschaft, das anzunehmen, dass das Leben eben so spielt, wie es ist, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für die erkrankte Person wie für das Umfeld, um mit der Situation anders umzugehen.
Sie haben als Ärztin eine besondere Ausbildung als Silvia Hammett-Trainerin gemacht. Silvia Hammett, eine Stiftung, die von der schwedischen Königin Silvia ins Leben gerufen wurde. Und zwar unter dem Eindruck der Demenzerkrankung ihrer eigenen Mutter. Königin Silvia hat rückschauend mal gesagt, man glaubt, die Leute werden einfach vergesslich, aber es ist eine ernstzunehmende Krankheit, die eine professionelle Behandlung erfordert. Und sie hat eben dafür, um das zu fördern, eine eigene Stiftung ins Leben gerufen. Und Sie, Frau Dr. Sottong, sind auch erste Silvia-Ärztin in Deutschland. Was bedeutet das?
Ja, die Königliche Stiftung und die Karolinska-Universität haben sich zusammengetan vor einigen Jahren und gesagt, es macht doch Sinn, wenn Ärzte, vor allem auch Hausärzte, aber auch alle anderen, sich qualifizieren und Menschen mit Demenz und deren Angehörigen besser begleiten und unterstützen können. Es gibt einen Masterstudiengang, der dritte läuft gerade. Und wer diesen Masterstudiengang an der Karolinska erfolgreich abschließt, wird dann von Königin Silvia zur Silvia-Ärztin ernannt. Und ich war halt die erste deutsche Teilnehmerin überhaupt. Es gibt überwiegend Schweden, einen japanischen Arzt, einen Arzt von Zypern, einen Arzt aus Luxemburg und eben mich als deutsche Ärztin. Also wir sind im Moment ein kleiner Kreis und kennen uns natürlich auch alle untereinander. Mhm. Aber es war für mich nochmal interessant zu sehen, dass dieser Studiengang an der Karolinska-Universität eben kein akademischer Tiefflug ist, sondern an den Problem, also auch Versorgungsherausforderung von Demenzpatienten und der Unterstützung der Angehörigen ansetzt. Und also, sagen wir mal, medizinisch auf dem hohen aktuellen Wissensstand auch läuft.
Und um was ist das Besondere eigentlich? Sie haben, glaube ich, mal irgendwann anderen gesagt, die dieses Training auch mitgemacht haben. Da wird später durch das Training werdet ihr was verstanden haben, was man vielleicht vorher noch nicht so richtig verstanden hat. Was kriegt man da vermittelt? Was ist das Besondere dieses Ansatzes?
Also das Besondere ist, dass ich im Grunde genommen in der Ausbildung, egal auf welcher Ebene sie stattfindet, dass ich in dieser Ausbildung schon auch die Praxis mit dabei habe. Also wir würden das ja heute im Berufsfeld eigentlich ein duales Lernen nennen. Ich habe eine Theorie oder ich habe einen Fall, den ich konkret bespreche und gehe dann zurück an meinen Arbeitsplatz und wende das an. Und diese Ausbildung ist ebenso enorm praxisrelevant aufgestellt. Also ich habe nicht nur ein theoretisches Wissen, was ist eine Demenz, sondern ich habe eine Vorstellung, wenn jemand zur Tür reinkommt, sich nicht orientieren kann oder eine Sprachstörung hat, was kann ich tun, um diesem Menschen zu helfen?
Ja, ich finde das schön, dass Sie uns da eben genau von all diesen Dingen in dieser Sendereihe erzählen. Gucken wir jetzt mal nochmal auf die Diagnose. Es heißt Demenz, aber was ist denn Demenz ganz genau? Ist Demenz überhaupt gleich Demenz oder gibt es da vielleicht ganz viele verschiedene Sorten?
Also Demenz nennen wir heute Syndrom. Ich erkläre das immer am Fieber. Wenn jemand ein Fieber hat, dann gibt es verschiedene Auslöser. Kann im Sommer zu wenig getrunken haben, kann einen Virusinfekt haben. Also kann alles Mögliche sein. Und wenn jemand Fieber hat, dann ist das ein Hinweis darauf, da ist jemand krank. Und das ist ein Symptom, also noch kein Syndrom, aber Symptom. Und bei der Demenz ist es so, wir erleben Menschen, die ganz spezielle Störungsbilder haben und die unterschiedliche Ursachen haben. Also zu einer Demenz gehört dazu, dass jemand sich in seiner Gedächtnisleistung gegenüber der vorherigen Leistung verschlechtert. Und das muss mindestens über 6 Monate anhalten. Also wenn jemand noch nie Telefonnummern behalten konnte, das ist auch eine Teilleistungsstörung im Kopf, aber das ist keine Demenz. Aber wenn jemand immer gut Zahlenkolonnen behalten konnte und hat jetzt zunehmend das Problem, sich nicht zu erinnern, und das geht über ein halbes Jahr, dann habe ich ein Gedächtnisproblem.
Ist das im Alter nicht normal?
Nee, das ist nicht normal. Also im Alter ist normal, sag ich mal, dass ich schon mal was vergesse, aber diese konkreten Ausfälle sind nicht typisch. Also Sie können ja Menschen im Alter noch fragen, wann hast du Geburtstag, wie alt bist du, was hast du letzte Woche im Kino gesehen? Dann ist es vielleicht nicht der Dienstag, sondern der Mittwoch gewesen. Ich brauche auch ein bisschen länger, aber ich bin schon noch informiert. Und dieses enorme Nachlassen der Gedächtnisleistung ist ein Symptom. Wir kennen das auch, es ist noch keine Demenz, das nennt man Minimal Cognitive Impairment. Also da hat jemand nachlassende Gedächtnisleistung, aber noch keine Demenz. Für eine Demenz muss eine weitere Leistungsstörung dazukommen. Also entweder, und das ist oft typisch, haben die Menschen Probleme, sich in der Zeit zu orientieren. Das kann sein in der Tageszeit, das kann sein, dass sie Termine permanent vergessen, das kann sein, dass sie die Jahreszeit nicht erkennen, ja, oder sie verabreden sich für 10 Uhr und dann kommt jemand und dann ist es 8 Uhr und der erkennt gar nicht, es ist noch keine 10 Uhr. Es ist sehr, also diese zeitliche Orientierungsstörung ist sehr ausgeprägt. Es kann aber auch sein, dass jemand sich im Ort nicht mehr gut orientieren kann, dass Leute plötzlich nicht mehr einkaufen gehen, weil sie Angst haben, nicht nach Hause zu finden, also Wege, die sie immer gegangen sind. Es kann aber auch sein, dass jemand noch in seinem normalen Umfeld gut zurechtkommt, fährt dann mit der Familie in die Ferien und plötzlich stellen die vor Ort fest, geht gar nichts mehr, kommt überhaupt nicht zurecht, findet sich im Hotel nicht zurecht. Das kann eine örtliche Orientierungsstörung sein, das kann aber auch sein, dass dieses sich einstellen auf neue Situationen nicht mehr funktioniert. Und bei der Demenz sagen wir, es muss eine Gedächtnisstörung vorliegen, eine gravierende, über mindestens 6 Monate und dann eine Orientierungsstörung, Zeit, Ort, Raum oder Person. Oder es muss jemand plötzlich in den sogenannten exekutiven Fähigkeiten eine Störung haben. Also wir nennen das Denken, Planen, Handeln. Ganz klassisch, Sie stehen vorm Herd, die Milch kocht über und ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ich habe immer die überkochende Milch vom Herd gezogen oder den Herd ausgemacht. Oder jemand will Kartoffel kochen, setzt das ohne Wasser auf oder schält die Kartoffel nicht. Also diese Dinge, ich will etwas tun und muss das jetzt planen und umsetzen. Das nennen wir exekutive Fähigkeiten. Kann alles Mögliche sein. Kann aber auch sein, dass jemand plötzlich nicht mehr die normalen praktischen Dinge umsetzen kann, gar nicht weiß, wie mache ich den Wasserhahn auf und so. Also es gibt unterschiedliche Fälle, aber wir erwarten immer mindestens 2 Störungsfelder. Und dann ist es oft so, wenn das einsetzt, werden Sie erleben, wenn dann der Arzt eine Erstdiagnose stellt, dass er sagt, es sieht so aus, aber ich würde gerne in 3 oder 6 Monaten diesen Patienten noch mal sehen und gucken, ob das jetzt etwas ist durch Schlafentzug, durch einen massiven Infekt, durch Blutarmut oder ob, wenn wir das alles angegangen sind, dieses Störungsbild anhält. Das ist manchmal für Angehörige so unbefriedigend, die sagen dann, ja, aber da fehlt doch was. Und dann sagt der Hausarzt, ja, jetzt sind wir beim Thema Demenz und Ursachen. Es kann etwas sein, was zeitlich begrenzt ist, dann ist es keine Demenz. Oder es kann etwas sein, was eben eine richtige Demenz ist. Und dann kennen wir eben die typische Alzheimer-Demenz. Die Alzheimer-Demenz macht so 65% aller Demenzerkrankungen aus. Dann kennen wir andere Demenzerkrankungen, die etwas zu tun haben mit Absterbeprozessen von Nervenzellen im Gehirn. Dann haben wir etwas Ähnliches, da kennen wir aber die Ursache gefäßbedingt, zum Beispiel nach Schlaganfällen haben wir das schon mal öfter. Also gefäßbedingt, da wissen wir, die Ursache des Nervenzelltods im Gehirn sind die Gefäßveränderungen. Und wir kennen das auch aus Begleiterkrankungen, bei Tumorerkrankungen. Also ganz bekannt ist ja die Alkoholerkrankung im Endstadium, die sogenannte Korsakoff-Demenz. Wir kennen das im Endstadium bei der HIV-Infektion, bei AIDS. Wir kennen das zum Beispiel nach schweren Unfällen, wo das Gehirn betroffen war, wo plötzlich jemand hinterher eben eine Demenz entwickelt. Das sind sogenannte sekundäre Erkrankungen, die unterschiedlichste Ursachen haben. Und wenn wir mal reingucken, also wir haben an die 100 unterschiedlichen Ursachen, wobei die Hauptursachen sind die Alzheimer-Demenz und die gefäßbedingte Demenz, die wir gerade im hohen Alter häufiger haben. Und was mir immer ganz wichtig ist vielleicht noch, wenn man dann denkt, das ist ein alter Mensch und der hat eine Demenz, selbst bei über 90-Jährigen haben 2/3 der Menschen keine Demenz. Und darum finde ich es auch so wichtig, dass wir aufhören, über dieses Tabu, also uns zu verständigen und zu sagen, ja, aber wenn es doch eine Demenz ist, sondern zu sagen, da ist was, das muss keine Demenz sein, das gucke ich mir jetzt an. Und vielleicht hat dieser jemand nur eine Blutarmut oder irgendwas anderes, was wir auch angehen können. Also es ist nicht alles eine nicht behandelbare Demenz. Das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft.
Das heißt also, dass viele Menschen einfach aus Angst, es könnte eine Demenz sein, sich gar nicht untersuchen lassen und versuchen, das einfach zu verdrängen?
Ihre nach dem Motto, wenn ich das nicht weiß, dann gibt es das nicht. Darum sage ich ja, das kennen wir ja überall. Ne? Mhm. Wenn ich um das Problem nicht weiß oder wenn ich nicht hingucke, dann existiert das nicht. Mhm. Und ich meine, man kann ja verstehen, dass man Angst hat. Aber ich glaube, diese diffuse Angst ist schlimmer, als zu wissen, ich habe was und dann zu sagen, was kann ich jetzt tun? Da kann ich aktiv werden.
Also fechtig festzuhalten, 2/3 der Menschen, die im Alter, selbst über 90 Jahre, haben keine Demenz. Nur 1/3 trifft es. Aber sicher auch, Frau Dr. Sotong, die Tatsache, dass die Menschen älter werden, dass man einfach länger auch eine relativ gesunde Lebensqualität hat, äußert sich dann hinterher aber doch dadurch, dass eben solche Erkrankungen wie Demenz oder so vielleicht dann doch mehr Leute treffen, einfach weil mehr Leute so alt werden heute.
Also man kann auch mit 20 Jahren eine Demenz haben, das finde ich auch wichtig zu sehen. Natürlich ist es so, dass diese Prozesse im Gehirn, also auch Abbauprozesse, gefäßbedingte, mit dem Alter natürlich zunehmen, sodass wir im höheren Lebensalter häufiger eine Demenz haben. Also das Alter ist nicht typisch, aber wir haben häufiger eine Demenz bei hochaltrigen Menschen. Aber die Demenz kann man in jedem Lebensalter bekommen.
Ab wann würden Sie denn zum Arzt gehen?
Also ich würde immer dann zum Arzt gehen, wenn etwas sich verändert. Aber das trifft ja alles zu. Also wenn Sie morgens, jeden Morgen wach werden und stellen fest, ich höre auf meinem linken Ohr schlechter, würden Sie auch zum Arzt gehen. Vielleicht haben Sie nur einen Fropf im Ohr oder vielleicht haben Sie einen Hörsturz. Also wichtig ist, dass wenn ich eine Veränderung sehe, ich mit meinem Hausarzt rede. Und wenn er sagt, ich kann im Moment noch nichts feststellen, kommen Sie in einer bestimmten Zeit wieder. Dann komme ich dann eben wieder. Vielleicht muss da jemand mit mir dran denken. gibt die Hausärzte, es gibt heute die Gedächtnissprechstunden, es gibt die Memory-Kliniken. Also es gibt je nach Bundesland, in dem man lebt, unterschiedliche Möglichkeiten. Zum Teil gibt es Sprechstunden im Gesundheitsamt, wo man, wenn man selber den Eindruck hat, das ist ein bisschen komisch, da hingehen kann und sagen kann, dann können Sie nicht mal so einen ersten Test laufen lassen. Und wenn die dann sagen, wissen Sie, ich habe den Eindruck, da ist irgendwas anderes bei Ihnen im Busch, dann muss man halt weitersuchen.
Aber bedeutet das auch, dass es gut ist, sich frühzeitig zu melden? Heißt das auch, man kann dann auch eher noch was machen?
Also was wir wissen ist, wir können ja die Demenz in der Regel nicht heilen, es sei denn, ich habe sekundäre Ausfälle, die ich angehen kann. Was wir aber wissen ist, dass je länger ich meine Fähigkeiten noch nutze, umso weniger gravierend verläuft das Krankheitsbild und desto stärker kann ich im Alltag noch selber leben. Wir erleben ja ganz oft, es geht jemand zum Arzt oder die Angehörigen gehen mit einer Person zum Arzt und dann kommt die Diagnose Demenz. Und dann denken alle, der oder die kann ja gar nichts mehr. Und dann tritt etwas ein, dass ich diesem anderen Menschen auch nichts mehr zutraue. Und dem schon, also morgens das Butterbrot fertig mache, anziehe oder sage, nee, mit dir kann ich jetzt nicht mehr in Chor gehen, du kannst keine Noten lesen. Und dann ist es so, dass wenn ich meine Fähigkeiten, also wenn ich mein Gehirn nicht nutze, dann gehen diese Fähigkeiten schneller verloren. Und darum ist es so wichtig, wenn ich eine Demenzdiagnose habe, zu gucken, wo braucht jemand Unterstützung, was kann diese Person nicht mehr, aber vor allen Dingen, was kann sie noch und wie kann ich dazu beitragen, dass sie das noch nutzt. Vielleicht dauert es ein bisschen länger, das Anziehen oder die Entscheidung, was ich esse. Vielleicht nehme ich auch dann mal Marmelade anstatt Leberwurst zum Frühstück, aber das macht nichts. Und wir sehen ja oft, wenn solche Menschen, wenn es nachher schwieriger wird, in die Altenhilfe kommen und gut von oben bis unten betreut werden, dass sie sich verschlechtern, nicht weil die schlecht gepflegt werden, sondern weil die gar nichts mehr selber tun und entscheiden. Und darum ist es ganz wichtig, nicht zu fragen, was kann dieser Mensch nicht mehr, sondern was kann der noch? Und das neue Pflegestärkungsgesetz will ja auch, dass wir hingucken und sagen, das geht noch, das geht noch, das geht noch und das unterstützen wir jetzt. Eine ganz wichtige Botschaft.
Das heißt, wenn es jetzt um die Behandlung geht, eine medizinische Behandlung der Demenz selber gibt es in den meisten Fällen nicht?
Also es ist so, wir können heute sagen, es gibt sogenannte Antidementiva, also Medikamente gegen die Demenz. Und zwar wissen wir heute ein bisschen, wie unser Gehirn funktioniert. Und es gibt eben sogenannte Signalsubstanzen, die in der Demenz sich verändern. Und wir haben heute Antidementiva, die diese Substanzen im Gehirn beeinflussen. Das sind unterschiedliche, ob das eine milde oder eine mittelschwere Demenz ist und die können vom Arzt verschrieben werden. Also es gibt sogar mittlerweile Pflaster, nicht nur Tabletten. Und von diesen Antidementiva wissen wir, dass sie die Menschen stabilisieren und über eine bestimmte Zeit, 2, 3, 4 Jahre, in ihren sogenannten Alltagsfähigkeiten stabilisieren. Das heißt, sie kommen in ihrem Alltag wieder besser zurecht. Nun haben wir aber festgestellt, dass es andere Möglichkeiten gibt. Wir nennen das die nicht medikamentösen oder nicht pharmakologischen Möglichkeiten, diese Menschen auch zu stabilisieren. Und da geht es darum, dass die ihre Alltagsaktivitäten, das, was sie immer getan haben, auch beibehalten. Und das betrifft alles, was Sie oder ich jeden Morgen machen, wenn wir aufstehen. Kaffee trinken, Zähne putzen und was auch immer. Und dass wir gucken, was diese Menschen noch gerne gemacht haben in ihrem Leben und das auch fördern. Ob das musische Angebote sind, ob das handwerkliche Angebote sind. Also egal, was es ist. Also je nachdem, was jemand in seinem Leben gemacht hat. Und da sehen wir, das, was ich vorher gesagt habe, das, was wir nutzen, das wird dann aktiviert und bleibt auch stabil erhalten. Und ein wichtiger Aspekt ist, wenn diese Menschen dann isoliert sind, wenn irgendjemand sagt, ja, ich habe da meine Mutter und da ist jemand, der passt auf die auf, aber eigentlich redet mit ihr keiner mehr und die kann auch nichts mehr machen. Das ist genau das Falsche. Sondern die einbeziehen in den Alltag. Ich sag mal, und wenn die halt gerne Wäsche gelegt hat, sie Wäsche legen lassen oder den Vater im Garten auch immer noch gärtnern lassen und wenn er dann die Tulpen an die falsche Stelle setzt, dann ist das auch so. Aber dann kann er weiter das tun, was er immer gemacht hat. Wir müssen halt für uns selber, die wir drumherum sind, Abstriche machen. sag immer, wenn dann die Messer nicht rechts vom Teller, sondern links vom Teller sind, dann ist das keine Katastrophe, dann ist das eben so und da können wir auch mit leben. Weil solange jemand noch den Tisch decken kann, ist das eine Fähigkeit. Und das ist natürlich für uns selber ganz schwierig. Die Tage jemand in der Sprechstunde gehabt, da sagte mir die Tochter, es wäre so schwierig, wenn sie morgens mit ihrem Vater zum Arzt geht, dann fragt er sie bestimmt 20 Mal, wann gehen wir zum Arzt? Dann ist sie schon komplett entnervt und sagt, dann sage ich zum 20. Mal 9:45. Dann habe ich gesagt, es ist doch eine gute Nachricht, wenn ihr Vater sich immer noch erinnert, dass er heute Morgen einen Arzttermin hat. Wenn er dann die aktuelle Information 9:45 vergisst, dann ist das zwar nervig, aber dann können Sie hingehen und einen großen Zettel schreiben und hinlegen, wo dann haben wir ja Frühstück und da steht drauf, wir gehen 9:45 zum Arzt. Dann kann er immer drauf gucken und kann dadurch sich stabilisieren, hat dadurch eben einen Haltepunkt, guckt drauf, ah ja, 9:45 gehen wir zum Arzt. Dann ist der zufrieden und Sie sind auch zufrieden, weil Sie nicht zum 30. Mal gefragt werden. Und das ist so schwierig für uns, diese Fantasie zu entwickeln. Wie kann ich jemandem, der sich zum Beispiel nicht an die Uhrzeit erinnern kann, das so mitgeben, dass er das eben weiß? Und das ist ja gar nicht so schwierig. Und das ist für mich der Punkt, wenn wir ausbilden heute, dann reden wir nicht darüber, dass jemand eine zeitliche Orientierungsstörung hat und sagen, okay, dieser Mensch kann sich nicht erinnern. Dann habe ich möglicherweise eine Uhr, so eine Digitaluhr, die so durchläuft und dann kann ich da auch Klebepunkte machen. Es gibt ja relativ viele Hilfen heute für Demenzpatienten. Und dann kann der immer hingucken und sagen, ah, ist noch kein Mittagessen. Aha, gleich gibt's Kaffee. Und dann ist dieser Mensch auch stabil, weil er merkt natürlich auch, dass er sich immer wieder nicht erinnert, wann er zum Arzt geht. Und dann erleben wir dann Aggressivität bei denjenigen, die 30 Mal gefragt werden. Und Aggressivität bei dem anderen, wenn ich dann sage, hör mal, du fragst mich schon den ganzen Morgen, wann wir zum Arzt gehen. Ich sag dir jetzt zum 100. Mal 9:50 und dann kommt die Antwort, ist überhaupt nicht wahr, hat mir keiner gesagt, du behandelst mich, als wäre ich krank im Kopf. Und dann schaukeln sich die Situationen in den Familien so hoch. Das kann ich vermeiden. Das kann ich vermeiden, indem ich mich frage mit viel Fantasie, kriegt er schon einen Zettel zum Frühstück auf seinen Platz zum Frühstück, 9:45 zum Arzt. Das hört sich total banal an, ist die größte Herausforderung für uns, die wir keine Demenz haben.
Mit Fantasie sich einfühlen in den anderen, herausfinden, welche Leistungen hat er denn noch, statt sich zu konzentrieren auf das, was er nicht mehr kann, und eben diese Teilleistungen stärken, unterstützen, die Menschen mit einbinden. Das scheint mir, Frau Dr. Sotong, von dem, was ich gehört habe, die wichtigste Behandlung zu sein, gar nicht so sehr die medizinische Behandlung mit Medikamenten, Menschen zu stabilisieren, dass sie sich nicht mehr so unsicher fühlen. Ich vermute, dass das dann so ein bisschen was Ähnliches ist, auch wie Antidepressiva oder Ähnliches, richtig?
Ja, es gibt natürlich Antidepressiva, die wird man dann gezielt einsetzen. Aber vielleicht nochmal, Sie haben recht, also Medikamente und Nicht-Medikamente, wenn sich das gut ergänzen kann, immer gerne. Aber wir haben ja jetzt die neuen S3-Leitlinien, die Medizin arbeitet ja heute nach Leitlinien, die genau das auch sagt, was Sie jetzt gesagt haben, die Fähigkeiten unterstützen und fördern. Wir haben bei was Depressionen anbelangt die Situation, dass oft Menschen in einer beginnenden Demenz depressiv werden. Das ist manchmal auch so schwierig zu unterscheiden, ist es eine Depression oder eine Demenz. Wenn dann jemand sich zurückzieht in seiner Erkrankung und gar nicht mehr rausgeht und nicht auf die Umgebung reagieren will, es ist natürlich eine große Traurigkeit auch da, wenn ich feststelle, was ich nicht mehr kann. Die Menschen mit einer Demenz merken, was mit ihnen passiert. Und es kann aber auch trotzdem noch eine Altersdepression sein, von daher muss das auch gut diagnostiziert werden. Meistens bei einer Demenz ist es so, wenn die Demenz fortschreitet und, sage ich mal, diese Frage, wann gehe ich zum Arzt, auch gar nicht mehr kommt, dann sagen Angehörigen mit der Depression, das wird besser, wenn die Demenz schlimmer wird. Also da gibt es irgendwie anscheinend so eine Phase, wo mich das nicht mehr so trifft als Demenzkranker. Wenn ich aber eine richtige Depression habe, dann ist das behandlungsbedürftig und dann brauche ich natürlich einen Arzt, der die Kompetenzen hat, Depressionen zu behandeln. Da wird auch der Hausarzt mich überweisen. Aber es gibt eben auch richtige Depressionen, die keine Demenz sind. Von daher wieder, es muss eine gute Diagnose gemacht werden. Was ist es? Was ist der Unterschied? Und wo kann man helfen? Und wie kann man helfen?
Und es kann Aber es ersetzt nicht diese anderen Formen der Behandlung, eben indem man die Leistungen, die der einzelne Mensch noch hat, wirklich stärkt. Vielleicht noch, Frau Dr. Sotong, ich denke mal, was vielen Angst macht, ist das Gefühl, dass vielleicht die eigene Persönlichkeit sich völlig verändern könnte. Man ist nicht mehr der, der man bisher war. Das verunsichert wahnsinnig, dieser Gedanke. Aber ist es wirklich so, oder ist es so, dass dann doch die typischen Charaktereigenschaften dieses besonderen Menschen auch in der Krankheit dann noch erhalten bleiben? Also sagen wir mal, einer, der immer eher so heiter war, wird vielleicht auch in der Demenz eher heiter bleiben, und jemand, der eher still und zurückgezogen war, wird das in der Krankheit vielleicht auch eher sein, oder verändert man sich wirklich richtig?
Also ich sag mal, das eine ist, die Person bleibt immer erhalten. Und der Mensch, so wie er ist, der ist ja im Grunde genommen die Person, die bei seiner Zeugung entstanden ist. Also wir haben ja unsere Anlagen, das, was unsere Familien uns über Generationen weiter vererbt haben. Na klar, wenn ich blond zur Welt komme oder kahlköpfig Haare bekomme und am Ende bin ich schneeweiß. Also, aber selbst das ist ja etwas, was familiär bedingt ist. Und ein heiteres Gemüt ist sicherlich auch so. Das, was in der Demenz sich verändert, ist das, was so, ich nenne das so die zivilisatorische Decke, ne? Man hat halt gelernt, wenn dir jemand komisch kommt, dann wirst du nicht gleich unwirsch und bleibst freundlich. Jetzt ist dieser Verhaltenskanon, den ich mir antrainiere, etwas, was verloren gehen kann in der Demenz oder wo ich auch möglicherweise viel schneller überfordert bin. Ich kann mir schon schlecht was merken, ich kann mich auch nicht mehr gut orientieren, ich kann vielleicht nicht mehr gut mit dem Besteck umgehen, und jetzt ist jemand ständig dabei, mich zu korrigieren. Und dann kann es sein, dass ich plötzlich aggressiv werde, weil ich mir auch nicht anders helfen kann, also weil die Verhaltensmuster weniger werden. Und dann sagt die Umwelt, also wissen Sie, mein Mann, der war der Friedlichste, jetzt wird er immer gleich aggressiv. Und dann ist die Frage, dann sage ich schon mal, wie oberlehrerhaft gehen Sie eigentlich mit Ihrem Mann um? Ja, der muss ja wissen, was er alles falsch macht. Dann sage ich schon mal, kann ja sein, dass der eigentlich ein friedlicher Mann ist, aber wenn Sie immer belehrt werden, wie dumm Sie sich anstellen, dann werden sie vielleicht auch aggressiv. Und was wir eben sehen heute ist, dass viele Dinge, die wir der Demenzerkrankung oder der Person zuschreiben, Verhaltensmuster sind, die wir provozieren. Also wenn ich jemandem immer sage, du bist viel zu dumm für irgendwas, dann entweder wird diese Person aggressiv oder geht weg oder zieht sich komplett zurück, dass sie sagen, ja meine Güte, also mit unserer Mutter kannst du gar nichts mehr machen, die bleibt immer sitzen. Das sind, sag ich mal, das sind die letzten Verteidigungsbastionen, die mir dann in der Erkrankung erhalten bleiben. Aber ich merke schon, was mit mir passiert, auch wenn ich das gar nicht in Worte fassen kann. Und wenn Sie, das sehen wir ja schon bei einem Kind, wenn ein Kind geboren wird und wir gucken, hat finster, anfängt es an zu schreien. Und wenn ich das freundlich anläche, dann spiegelt das. Und das ist gerade in der Demenz, je weniger im Leben erworbene Fähigkeiten mir noch zur Verfügung stehen, umso kleiner werden die Handwerkszeuge, wird mein Handwerkskasten, mit dem ich noch arbeiten kann. Der Mensch an sich wird immer da sein, nur ich, der diesem Menschen begegne, brauche immer mehr Zeit und Geduld und Ruhe, bis zu diesem Innersten vorzudringen. Und wenn ich das nicht erreiche, dann ist es meine Herausforderung. Und wir werden ja sehen, in der späten Demenz, in der schweren Demenz, wenn alle sagen, die kriegen ja nichts mehr mit und da ist ja kein Bewusstsein. Es kann ihnen passieren, dass sie sich hinsetzen mit dem Blumenstrauß, jemanden besuchen und die Person reagiert nicht. Und nach einer Stunde dreht die sich um und sieht sie, erkennt sie, sieht die Blumen und strahlt. Nur diese Zeit zu investieren, das ist für uns die Herausforderung. Setzen Sie sich mal zum Menschen hin und haben die Geduld zu warten, bis der mit Ihnen Kontakt aufnimmt. Und das brauchen diese Menschen. Zeit, Ruhe und eine hohe Konstanz, wenig Veränderung und viel Geduld. Und das ist für uns in unserer schnelllebigen Zeit also die größte Herausforderung.
Genau, das
für die Familien, in der Pflege, im Krankenhaus, ist vollkommen egal wo. Nur wenn wir das investieren, werden wir belohnt. Also wir kriegen echt das Hundertfache zurück.
Wir werden belohnt, wenn wir einen Menschen mit Demenz in einer geduldigen, ruhigen und zugewandten Art und Weise begegnen können und uns die Zeit auch wirklich noch dafür nehmen. Sicher, sagen Sie, Frau Dr. Sottong, eine Herausforderung an unsere schnelllebige Zeit, vielleicht aber auch eine kleine Kur für uns Menschen, die immer nur hin und her hetzen. Frau Dr. Ursula Sottong ist Leiterin der Fachstelle Demenz bei den Maltesern und sie spricht heute mit uns über Demenz, Formen, Diagnose und Behandlung. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind recht herzlich eingeladen, sich von jetzt an dieser Sendung mit Ihren Fragen zu beteiligen. Ich möchte Sie sehr herzlich bitten, wirklich sich mit ganz konkreten Fragen zu melden, was den Umgang mit Demenz angeht. Vielleicht haben Sie einen demenzkranken Angehörigen und haben noch ein paar Tipps nötig oder es gibt die Diagnose recht frisch in Ihrer Familie zu Demenz oder Sie befürchten selber, an einer Demenzerkrankung zu leiden. Sie können sehr gerne anrufen jetzt in dieser Sendung und Ihre bitte ganz konkreten Fragen stellen. Wir können in dieser Sendung keine ausführlichen Diagnosegespräche oder therapeutische Gespräche führen. Dafür müssten Sie sich dann an die Fachstellen vor Ort wenden, weil das einfach im Radio wirklich nicht professionell wäre, das zu machen. Und es gibt da gar nicht die Möglichkeiten, wie in einem direkten Vier-Augen-Gespräch wirklich über solche Themen genauer zu reden. Aber wenn Sie Fragen haben, dann können Sie sich gerne melden unter 089 517 008 008. Noch einmal 089 517 008 008 ist die Nummer zur Lebenshilfesendung bei Radio Horeb zum Thema heute Demenz, Formen, Diagnose und Behandlung. Und wir freuen uns auf Ihre Fragen. Die Diagnose Demenz ist für Betroffene in aller Regel ein Schock, zu wissen, dass man viele im Leben erworbene Fähigkeiten nach und nach verlieren wird. Das ist zunächst einmal schwer zu verkraften, aber das sagt Frau Dr. Ursula Sottong, Leiterin der Fachstelle Demenz bei den Maltesern und Silvia-Ärztin, dass es geht nicht so sehr darum zu schauen, was verliert man, sondern viel wichtiger ist es zu schauen, was kann der Mensch noch, was kann ich noch, was kann mein Angehöriger noch. Und diese Fähigkeiten bewusst zu stärken, das ist die allerwichtigste Form der Behandlung bei Demenz, ist, dass man die Menschen nicht entmündigt und nicht ihnen alle Fähigkeiten abspricht oder abnimmt auch, sondern wirklich die Fähigkeiten, die da sind, ganz bewusst entdeckt, weiter stärkt und fördert, indem sie zum Beispiel gärtnern, hat Frau Dr. Sottong gesagt, oder eben das, was der Mensch im Leben sonst gerne und gut gemacht hat, weiter tun lassen, so weit wie möglich. Das ist die beste Behandlung, neben den teilweise auch noch notwendigen medizinischen Behandlungen. Wir sprechen über das Thema Demenz in der Radio Horeb Lebenshilfe. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung und Frau Dr. Sottong steht Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung. Ich begrüße zunächst Herrn Schenk, der uns aus der Nähe von Köln anruft. Grüß Sie, Herr Schenk. Ja, Herr Schenk, Sie sind in der Sendung nun zum Thema Demenz. Sie haben eine Frage?
Ja, ich habe drei kleine Punkte, oder die können ja groß werden. Zunächst, ich war im Symposium, ich bin Krankenpfleger und Sozialpädagoge vom Landschaftsverband Rheinland vor 20 Jahren. Die Ursache von manchen speziell Alzheimer-Erkrankten wäre auch in der Ernährung teilweise zu finden. Und zwar hat man da gesagt, dass also Alzheimer-Kranke bis zu 90% mit Aluminiumresten im Gehirn untersucht worden sind.
Nun, Herr Schenk, können wir da die Frage ganz kurz an Frau Dr. Sottong weitergeben? Dann müssen wir nicht so sammeln. Ernährung, ist das eine Mitursache nach der Forschung, die Sie ja jetzt intensiv gelernt haben?
Also wir wissen, das ist hier noch eine große Frage. Wir wissen, dass eine gesunde Lebensweise anscheinend mit dazu beiträgt, die Demenz zumindest zu verzögern. Wir sehen ja, dass, und das ist nämlich die ganz große Frage, dass unsere Nahrungsmittel, das ist gar nicht nur die Frage, ob Aluminium oder andere Dinge, dass unsere Nahrungsmittel sich auswirken, unter anderem auf unser Gefäßsystem. Wenn wir heute unterwegs sind und mit Patienten, die mit Hochdruck die Hochdruck haben oder zu hohen Cholesterinspiegel haben und auch bei Diabetikern, die ja zu Gefäßveränderungen neigen, dann ist die wichtigste Botschaft, dass wir alles tun, um unsere Stoffwechsellage stabil zu halten und auch in der Ernährung darauf achten, dass wir nicht zu hoch belastete Ernährung zu uns nehmen. Die Geschichte mit Aluminium, es gibt ja immer wieder Publikationen. Natürlich wissen wir, dass bestimmte Bestandteile sich in allen Zellen ablagern, nicht nur im Gehirn. Aber die Frage für alle zu beantworten, können wir, glaube ich, im Moment nicht. Wir können nur sagen, wenn es um Prävention geht, eine gesunde Lebensweise, also eine vitaminreiche, ausgewogene Ernährung, viel Bewegung und alles, was dazu beiträgt, dass wir keine Stoffwechselerkrankungen entwickeln, es sei denn, wir haben die genetisch, ne? Das ist eine gute Prävention, um zumindest die Demenz nach hinten zu verschieben. Es kann uns keiner aktuell die Gewähr geben, dass wir damit dann keine Demenz bekommen. Das finde ich ist auch nochmal entscheidend.
Okay, Herr Schenk, Sie hatten noch weitere Fragen.
Ja, gibt es Gruppen, die, also Begleitgruppen, wo man sich hinwenden kann und Informationen und Hilfen bekommen.
Für Betroffene, Gruppen, wo man hingehen kann.
Betroffene. Und wie sieht es aus für Entschädigungen für die Betroffenen, sage ich mal, Fahrgeld oder.
Also es ist so, dass alle großen karitativen Organisationen, also ich arbeite ja für die Malteser, die Caritas, die Diakonie, aber auch eben der ASB und so weiter, dass die ganz viele Entlastungsangebote haben für die Demenzpatienten und ihre Angehörigen. Also wir haben zum Beispiel hier in Köln am Hildegardis Krankenhaus das sogenannte Café Malta, wo regelmäßig sich Angehörige und die Erkrankte treffen mit ausgebildeten Begleitern, über ihre Probleme reden oder auch jemand mal alleine bleiben kann, damit der Partner zum Friseur gehen kann. Wir haben Besuchsdienste, also es gibt unterschiedliche Entlastungsangebote. Es gibt in allen Städten die sogenannten Demenzstützpunkte oder gerontopsychiatrische Dienste, an die man sich wenden kann, um zu erfahren, wo gibt es bei mir um die Ecke Entlastungsangebote für die Erkrankten wie die Angehörigen. Dann ist es so, dass wenn diese demenzkranken Menschen eine Diagnose haben, dann können die über das Pflegestärkungsgesetz beantragen, einen Pflegegrad zu bekommen und bekommen dann eine bestimmte Summe Geld, abhängig von der Ausprägung des Krankheitsbildes. Und dieses Geld kann unterschiedlich eingesetzt werden. Also entweder dafür, dass man einen Pflegedienst holt, der morgens bei der Pflege unterstützt oder Hauswirtschaftskraft. Oder eben auch die Angehörigen das Geld nutzen, um mit jemandem zu so einem Café Malta zu fahren. Dazu beraten auch alle Organisationen, die ich gerade aufgeführt habe, die Demenzstützpunkte und zum Teil die Hausärzte. Dieser Pflegegrad ist ganz wichtig und von daher, aber der Voraussetzung für die Einstufung in den Pflegegrad ist eine Diagnose und die braucht man in jedem Fall. Von daher ist das ein weiterer Grund, sich in die Diagnostik eines Arztes zu begeben, um diesen Pflegegrad zu haben. Der wird angepasst. Wir haben das vorher bis zum letzten Jahr Pflegestufen genannt. Und es gibt da gerade für Menschen mit einer Demenz viele Möglichkeiten der Unterstützung.
Dankeschön, Herr Schenk, für Ihren Anruf. Alles Gute.
Vielen Dank und gute Arbeit.
Auf Wiederhören. Und ich begrüße Frau Resch, die uns aus Dresden anruft. Guten Morgen, Frau Resch.
Guten Morgen. Ich habe die Frage, wie Sie differenzieren zwischen unterstellter Demenz und wahrer Demenz.
Wie darf ich Ihre Frage verstehen?
Also ob es, ich verstehe es so, Frau Resch, dass Sie eine...
Auf die Diagnosestellung, die ja auch im Dritten Reich üblich waren, wo Leute entsorgt wurden. Und diese Gegenüberstellung ist ja vielleicht auch wichtig, dass sowas nie geschieht bei der ganzen Debatte. Weil dieses Thema berührt das, verstehe ich den anderen oder verstehe ich ihn nie. Und da stelle ich jemanden, den ich nie sofort verstehe und bin Ärztin, sofort mein...
Frau Resch, vielleicht können wir es...
Mein Unverständnis als Demenzdiagnose.
Also ich würde mal sagen, das Erste ist...
Das ist ein ganz komplexes Thema, da ist ja die Sterbehilfe und alles mit integrierbar.
Also passen Sie auf, das Erste ist, das Dritte Reich hat ja gar nicht so sehr nach einer Diagnose gefragt, sondern da ging es um lebenswertes und unwertes Leben.
Eben, genau.
Und die Vorstellung, was lebensunwert war, dass, wenn Sie mal sehen, wer alles betroffen war, bis hin zu Menschen mit Homosexualität, das ist ja eine Debatte, wenn wir das anfangen, dann haben wir ja großen Geschichten.
Aber
ja,
das schließt so ja dieses Thema alles und dann, mit ein.
Und dann,
also es geht darum,
genau. Und dann ist es so, Frau Schenk, wir haben heute in der Medizin, in der Diagnostik ganz klare, wir nennen das Kriterien, wann es eine Demenz ist und was nicht. Und es gibt einen genauen Ablauf, welche Untersuchungen erfolgen müssen. Die ist genau festgelegt. Und dann habe ich ja vorhin schon gesagt, und es kann sein, dass man eben sagt, es könnte eine sein, aber ich bin mir nicht sicher. Und dann muss die Untersuchung in einem Abstand von einigen Monaten wiederholt werden. Und so lange kann man nur Verdacht äußern. Alles andere, also zu sagen, nur weil jemand schwierig ist, der hat eine Demenz, das geht nicht. Also das ist, und es gibt, das ist genau in den Leitlinien für die Ärzte festgelegt. Wenn man miteinander nicht hinkommt, das ist nochmal ein eigenes Thema, aber nochmal, einmal ist die Geschichte, lebenswertes oder unwertes Leben, hat nichts mit Diagnosen zu tun gehabt, sondern mit dem Auftreten von Menschen und mit der Beurteilung von bestimmten Bevölkerungsgruppen. Und wir haben heute ganz klare Kriterien für eine Demenzdiagnostik. Vielleicht hilft Ihnen das weiter.
Dankeschön, Frau Resch, für diese Nachfrage nochmal zu den Kriterien. Wie kann ich wirklich feststellen, dass das, dass es sich wirklich um eine Demenzerkrankung handelt? Dankeschön, alles Gute nach Dresden und ich begrüße Frau Hoffmann, die uns aus Aalen anruft.
Schönen guten Morgen. Ich bedanke mich für die gute Sendung. Hab sehr viel Gutes erfahren. Meine Frage, ich bin 65 Jahre alt und leide 3 Jahre schon an bin manisch-depressiv. Und seit neuestem stelle ich immer mehr fest, dass ich in der depressiven Phase die Angst bekomme, dementkrank zu werden, weil ganz normal geläufige Arbeiten mir nicht mehr gelingen.
Ja, aber ich habe vorhin schon gesagt,
behandelt mit Antidepressiva. Und mein Nervenarzt meint, das kann nicht sein.
Also es ist so, ich habe vorhin schon gesagt, gerade in der Anfangsphase äußern sich Demenz und Depression oft ähnlich. Von daher ist es ganz schwierig zu unterscheiden. In der Depression ist es ja auch so, dass sie oft antriebsarm sind oder ihnen bestimmte Abläufe schwerfallen. Das ist ja bei der Demenz auch der Fall. Aber wenn Sie im Grunde genommen die Diagnose einer manischen Depression haben, also wir nennen das ja heute eher auch eine bipolare Störung, dann gehört das in diesen Formenkreis. Die Wahrscheinlichkeit, mit 65 eine Demenz zu haben, ist also jenseits von anderen Diagnosen 1-2%. Also von daher würde ich da erstmal ganz entspannt hingucken. Das Zweite ist, entscheidend für Sie ist ja, dass Ihre Depressionen gut eingestellt und gut behandelt werden, sodass Sie auch mit diesem Krankheitsbild besser leben können. Wenn Sie dann in der Phase noch Angst bekommen, ich bin jetzt mal ganz platt und nicht als Ärztin, also wenn es Ihnen schon schlecht geht und Sie haben noch Angst, dann geht es Ihnen jedenfalls nicht besser. Und da eben sich zu sagen, ich habe eben bestimmte Dinge, die sind vergleichbar, aber das ist nicht zwangsläufig eine Demenz. Ich glaube, da kommen Sie einfach auch besser über den Tag.
Gut, ja, vielen Dank.
Gerne.
Alles Gute Ihnen, Frau Hoffmann. Alles Gute nach allen. Auf Wiederhören. Und wir kommen nach Recklinghausen zu Frau Piep. Grüß Sie, Frau Piep.
Ja, ich grüße Sie und ich habe nur eine kurze Frage, wie das einzuordnen wäre unter den anderen Symptomen, wenn man beim Schreiben, wo man nie Probleme hatte, auf einmal Buchstaben vergisst quasi. Also, A vergessen in einem Wort und im anderen Wort das R oder so, einfach ein Buchstabe und bleibt weg.
Also es ist so, wenn das jetzt eine Demenz ist, es gibt ja unterschiedliche Dinge, ne? Also, Sie müssen sich vorstellen, das ist ja, eigentlich ist es total spannend mit der Demenz, also auch wenn das so ein Krankheitsbild ist, was man sich nicht herbei wünscht. Wir erwerben im Laufe unseres Lebens ganz viele Fähigkeiten. Wenn wir geboren werden, die erste Fähigkeit, die wir erwerben, ist, wenn wir lange genug schreien, kommt jemand. Darum können wir auch meistens gut schreien, ne? Also wir lernen ja. Ja, so. Und dann lernen wir eben viele Motoriken, uns zu bewegen, uns zu setzen, aufzustehen, zu gehen, zu laufen. Und wir lernen ja auch lesen und schreiben. Und für diese Fähigkeiten werden in unserem Gehirn bestimmte Nervenzellen kompetent gemacht. Mhm. Oder bestimmte Areale, es sind ja nicht nur einzelne Zellen. Und in der Demenz ist es halt so, dass bestimmte Fähigkeiten, die wir erlernt haben, uns wieder verloren gehen. Das wird im Grunde genommen, dass wir das vergessen. Das ist jetzt, das Gedächtnis ist nicht nur eine Frage, dass wir behalten, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist oder, weiß ich, sonst Ereignisse, dass sie irgendwo Urlaub gemacht haben, sondern alle die Dinge, die wir im Grunde genommen im Laufe unseres Lebens im Gehirn speichern, können uns auch wieder verloren gehen. Das ist ein Prozess, den haben wir auch an anderer Stelle. So, und jetzt ist es halt so, die Demenz ist nicht getaktet, das ist nicht alles uniformiert, sondern manche können ganz lange noch gut schreiben und andere haben eben eher Probleme damit, aber haben ganz viele andere Fähigkeiten, die ihnen erhalten bleiben. Und in diesem Schreibprozess, darum habe ich vorhin gesagt, wichtig ist nicht aufzugeben, sondern das, was man kann, eben beizubehalten. Und damit zu leben, dass es schon mal schief geht.
Also wäre es ratsam, es geht jetzt um mich, dass ich dann auch mal eine Diagnose anstrebe.
Ja, dass Ihnen, ja, wenn das bei Ihnen das ist, was Ihnen auffällt, gibt aber, ich habe ja vorhin gesagt, das kann eine Demenz sein, aber es können auch andere Dinge sein, die in Ihrem Kopf dazu führen, dass diese Fähigkeit, die Sie ja gut erworben haben, die nicht zur Verfügung steht, dann gehen Sie mit dieser Information zu Ihrem Hausarzt oder zu einem Neurologen und sagen, bitte gucken Sie doch mal nach, warum ich das nicht kann. Das muss keine Demenz sein, es kann eine sein. Aber um das zu unterscheiden, muss ich eben die Untersuchung machen.
Ja, ich danke Ihnen vielmals.
Gerne.
Vielleicht dann noch eine ganz kurze Nachfrage, Frau Dr. Sotong. Wie werden solche Untersuchungen überhaupt gemacht?
Also das Erste ist, wir haben so ganz einfache Testverfahren. Manche kennen das auch, dass man also eine Aufgabe bekommt, eine Uhr zu malen oder etwas wiederzugeben, was einem vorher erzählt worden ist, oder rückwärts zu zählen oder auch was zu schreiben. Also die Fähigkeiten, die normalerweise jeder erworben hat, werden getestet. Und man guckt, ob es irgendwelche Ausfälle gibt. Dann gibt es weitere Testverfahren, es gibt zum Beispiel auch eine Depressionskala, wo man guckt, ist es vielleicht eine Depression oder gar keine Demenz. Und weitere sogenannte neuropsychologische Untersuchungen, wo man eben näher hinguckt, welche Gehirnareale haben möglicherweise eine Leistungsstörung. Dann geht man hin und guckt, das wäre erstmal, wenn man mal besser beschreibt, von was reden wir eigentlich? Also wenn man sagt, ich kann gar nichts und Sie können sagen, ich kann gar nichts, dann können Sie zumindest mal reden und Auskunft geben. Ne? So, dann guckt man erstmal, wo gibt es Hinweise auf Leistungsstörung. Dann geht man hin und macht eine ganz normale Labordiagnostik und guckt, gibt es vielleicht Entzündungszeichen im Blut oder hat jemand eine Blutarmut? Wir wissen das zum Beispiel, was im Alter häufiger ist, Vitamin B12-Mangel, auch zu solchen Ausfällen führen kann, dann bräuchte man ja nur Vitamin B12 zu geben. Wir gucken uns den Menschen insgesamt an, gucken, hat er einen Diabetes, hat er Blutdruckprobleme, hat vielleicht jemand schon mal einen Schlaganfall gehabt. Wir gucken auch, wir lassen uns von diesem Menschen sagen, was er an Beschwerden hat und reden dann auch mit Angehörigen, dass die möglicherweise sagen können, also meine Mutter hat seit 3 Monaten das Problem oder hat in den letzten 2 Jahren nachgelassen oder mein Mann, meine Frau. Und dann guckt man weiter, in der Regel macht man dann eine Untersuchung vom Kopf, ein Computertomogramm oder ein MRT, um zu gucken, gibt es irgendwelche Prozesse im Gehirn? Es kann ja sein, Durchblutungsstörungen, es kann sein, dass jemand vielleicht, wir nennen das einen inneren Hirndruck hat, der sowas macht. Manchmal gibt es ja auch Tumorerkrankungen, die solche Ausfälle machen. Ist ganz unterschiedlich. Und wenn wir denken, es könnte auch am Durchblutungssystem liegen, dann macht man auch einen Ultraschall der Halsgefäße, um zu gucken, gibt es vielleicht einen Hinweis, da hat jemand einen normalen Blutdruck, aber was ja im Alter zunimmt, dass die Gefäße enger werden und dass möglicherweise die Sauerstoffversorgung des Gehirns nicht mehr so gewährleistet ist.
Das heißt, da gibt es ganz viele verschiedene mögliche Ursachen, die dann abgetestet werden in diesen Tests.
Genau. Das klopft man alles ab. ist, ne? Weil wenn ich sehe, es hat was mit der Durchblutung der Halsgefäße zu tun, dann muss ich da was machen. Wenn ich sehe, jemand hat eben Diabetes sehr schlecht eingestellt ist, dann muss ich da was machen. Und wenn jemand nach einem Schlaganfall das hatte, dann kann ich den zwar nicht rückgängig machen, aber ich kann, wenn ich durch einen Schlaganfall solche Ausfälle habe, hingehen und versuchen, den nächsten zu vermeiden, damit ich nicht mit dem nächsten Schlaganfall noch mal mehr Verletzungen im Gehirn setze. Also es ist wirklich, ich kann die ganze
sehr differenziert einfach.
Und das ist natürlich auch eine Chance. Darum bin ich so hinterher zu sagen, lassen Sie abklären, was es wirklich ist. Das ist Ihre Chance, dass Sie noch viele Jahre gut leben können.
Wir begrüßen nun Frau Hillinger, die uns aus Oberösterreich Gmunden anruft. Grüß Sie, Frau Hillinger.
Ja, grüß Gott.
Ja, grüß Sie.
Zu Weihnachten wurde im KTV ein Arzt hat eine Methode vorgestellt, der Dr. Gosbert Weth aus Bad Kissingen, und hat über ein Buch gesprochen, Morbus Alzheimer, eine Erkrankung, die ihren Schrecken verliert, weil vorgebeugt werden kann. Und ich habe mir das Buch gekauft. Es ist wissenschaftlich, aber es ist sehr auch praktisch. Es sind viele Fallbeispiele drinnen, wie die Menschen wieder viele Fähigkeiten zurückerworben haben durch ein Medikament, was er entwickelt hat. Und ja, ich nehme das auch vorbeugend. Er sagt auch, man müsste das abklären mit einem Bluttest. Der kostet nur, sagt er, 15 Euro. Das wäre in Bad Kissingen. Und ja, dann sieht man, welche Werte schon das erreicht hat. Und dann, wenn man dieses Mittel nimmt, Denkovital heißt das, dann senkt sich das.
Hören wir mal, Frau Dr. Sotong davon schon gehört hat?
Nee, habe ich nicht gehört, aber ich kann vielleicht aus dem, was ich weiß, das dazu sagen. Als Erste, ich habe ja schon gesagt, wir können was tun durch Lebensweise. Also nicht alleine leben. Also was nehmen wir, soziale Kontakte, sich engagieren, viel Neues lernen, ne, und sich bewegen und sich dabei unterhalten. Das ist ja für uns Frauen wahrscheinlich auch die größte Chance. Dann gibt es, was erprobt ist mittlerweile, was auch von den Ärzten anerkannt ist, sind Ginkgo-Präparate. Es kann sein, dass da auch Ginkgo drin ist. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Aber wir haben jetzt seit 2 Jahren in ärztlichen Leitlinien, also in der Prävention und in der beginnenden Demenz, Ginkgo-Präparate. Die bekommen Sie auch rezeptfrei in der Apotheke. Damit kann man es möglicherweise entschleunigen, aber eine echte Demenz, die sich entwickelt, können wir nicht aufhalten. Weil die Demenz, bis die Diagnose gestellt wird, die Entwicklung, wissen wir, dauert mehrere Jahrzehnte. Aber wir können was tun. Ich meine, wenn Ihnen das hilft, ist ja gut.
Okay, danke.
Dankeschön, Frau Hillinger, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Österreich. Und wir kommen nach Taunhofen zu Frau Altmann. Grüß Sie, Frau Altmann. Guten Tag.
Ja, hallo. Das ist Altmann, Taunhofen.
Ja.
Ich habe eine Frage. Mein Mann hat ja vor 2 Jahren eine schwere Herzoperation gehabt. Bypass und Herzklappe. Und seit der Zeit vergisst er viel mehr. Kann das der Narkose zusammenhängen?
Ja, ich weiß nicht, ob es die Narkose ist, das kann schon mal sein, aber es kann natürlich mit der Operation insgesamt zusammenhängen, weil natürlich, der war sicherlich eine Herz-Lungen-Maschine, oder?
Ja.
Ich meine, wir haben natürlich da veränderte Durchblutungsverhältnisse. Ich weiß auch nicht, wie die Operation verlaufen ist. Also es ist natürlich eine gravierende Grund.
Er hat sich wieder erholt, aber ich merke einfach, es wird schlechter. Er vergisst sehr viel.
Ja, aber er vergisst nur, das andere funktioniert alles noch.
Ja, also ich mache wie seine gewohnte Arbeiten, die macht er immer noch weiter, das alles.
Ja. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt sowas wie Minimal Cognitive Impairment, das heißt eine minimale Einschränkung der Hirnleistung durch Vergesslichkeit. Mhm. Und es kann schon, sag ich mal, mit dem ganzen Operationsgeschehen, mit der Grunderkrankung.
Er hat sehr viele Narkosen die letzten Jahre gehabt.
Ja, ja, aber es kann eben auch.
Und die zwei Knie und das, die Herz war auch. Bitte?
Ja, aber ich denke, aber es ist eben, sagen wir mal, das Herz gehört ja auch zum Herz-Kreislauf, zum Gefäßsystem, und wir wissen, dass solche Erkrankungen schon auch Auswirkungen auf die Durchblutung im Gehirn haben. Mhm. Und dann gibt's Reaktionen. Es kann sein, es muss nicht sein. Darum sage ich ja, also man muss immer gucken, ist das Glas halb voll oder halb leer. Wenn er nur was vergisst und ansonsten seine täglichen Dinge macht, dann ist es mehr eine Frage an Sie, wie gut Sie damit umgehen können, dass er eben vergesslicher ist als vorher. Nicht so einfach, ne?
Manchmal so, jetzt habe ich das schon zweimal gesagt.
Ja, aber es ist halt, ich sag mal, es ist nicht einfach, ja, wenn Sie...
Und jetzt noch eine Frage, auch noch vorher. Der nimmt jetzt die Tabletten Memantin.
Memantine, ja, es ist ein Antidementivum.
Ja.
Das soll die Hirnleistung stärken.
Kann der bei das nehmen? 20 Milligramm halt.
Ich kann da jetzt nichts zu sagen, weil ich nicht die behandelnde Ärztin bin. Ich kann Ihnen nur sagen...
Dann ist sie beim Nervenarzt, ne?
Ja.
Der hat sich ja gemessen und alles da auch.
Ja, aber das spricht ja dafür, dass das, was Sie beobachten, auch der Arzt feststellen kann.
Ja.
Und Memantine ist eben ein Medikament, was in der Demenzbehandlung eingesetzt wird, was eben die Gedächtnisleistung und die Alltagsfähigkeiten unterstützt.
Also der, was Sie nehmen.
Das muss der Hausarzt sagen. Ich kann jetzt nicht...
Ja.
Das müssen
genau,
wir bei uns treffen. Ne?
Ich wollte einfach mal wissen, was Sie zu den Mitteln überhaupt sagen. Ne?
Ja, aber ich habe Ihnen ja gesagt, das ist ein anerkanntes Mittel zur Behandlung von...
Ja, würden Sie sowas geben oder weniger?
Also wir geben, wenn die Diagnose steht.
Ja.
Ja. Und das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich kenne jetzt Ihre... Ich kann ja, ja nur das hören, was Sie mir erzählen. Wenn die Diagnose steht, gehört das heute zu den akzeptierten und empfohlenen Medikamenten in der Therapie.
Ja.
Ich kann leider keine Einzelbehandlung machen, sonst müssten Sie mit dem Flieger zu mir nach Köln kommen.
Ja, ja.
Wäre auch mal eine Reise wert. Köln ist eine wunderschöne Stadt. Lohnt sich im Moment nicht, weil der Karneval gerade vorbei ist.
Ach, oh je. Okay. Gut.
Okay.
Danke, Frau Altmann. Alles Gute. Genau, aber wenn ich es richtig verstanden habe, Frau Dr. Sartong, ist es ja auch so, dass Sie sagten, es gibt diese medikamentöse Behandlung, aber wir dürfen uns deswegen nicht zurücklehnen, sondern wichtig ist für die Angehörigen eben vor allem der richtige Umgang, eben den Blick nicht auf das zu richten, was derjenige nicht mehr kann, sondern eben wirklich das zu ergreifen, was er noch kann und das zu stärken.
Also das eine tun und das andere nicht lassen.
Mhm, genau. Wir kommen nun zu Frau Schnorrenberg aus Erfurt. Frau Schnorrenberg,
ja,
guten schönen Tag.
Guten Morgen, ja.
Ja.
Erst einmal möchte ich mich bedanken für den sehr guten, lehrreichen und auch mutmachenden Vortrag über Demenz. Und meine Frage geht in die gleiche Richtung eigentlich wie jetzt die vorhergehende Hörerin. Und zwar, kann eine schwere Operation im Alter Demenz auslösen? Und ich frage das deshalb, weil meine Mutter eine sehr schwere Hüftoperation hatte an beiden Seiten und das war eben vor mehr als 3 Jahren und nach der zweiten OP hat es dann eigentlich ganz rapide angefangen mit dem Abbau, mit Minischlaganfällen und so weiter. Und da ist jetzt für mich die Frage, ob es da manchmal einfach, weil ja auch Narkosemittel diese Blut-Hirn-Schranke überwinden, das ist eben da auch zu verändern.
Also ich sag mal so, die Narkosen an sich lösen nicht die Demenz aus, aber die Narkosen an sich sind für Menschen, die im Risiko sind, eine Belastung. Jetzt mache ich noch ganz schnell mit Ihnen Medizin. Also was wir haben mal mit zunehmendem Alter ist das Risiko, dass Menschen, die erkranken, also auch sehr stark erkranken oder in OP geschoben werden, ein sogenanntes Delir entwickeln. Früher, also man nennt das in der Medizin alle 10 Jahre anders, entweder Durchgangssyndrom oder Delir. Das heißt, im Gehirn kommt es zu Prozessen, es gibt dann immer mehr Verwirrtheitszustände, Desorientierung und so weiter. Normalerweise stabilisieren sich die Patienten wieder, das kann mehrere Monate anhalten. Und das haben wir gerade im höheren Alter häufiger. Darum haben wir heute bei Patienten, die im Risiko, wir nennen das Patienten im Risiko, auch eine besondere Begleitung vor der OP, eine besondere Narkose und danach. Das, was Sie aber beschreiben mit den Minischlaganfällen ist, wir haben ja bei älteren Menschen oder hochaltrigen Menschen oft, ich sag mal, eine Palette von Grunderkrankungen, das Gefäßsystem oder die Hüfte oder etwas anderes, wo viele Dinge zusammenkommen. Die Mediziner nennen das Multimorbid. Und möglicherweise eine beginnende Demenz, die wir noch nicht erkannt haben. Und wenn dann diese Stressfaktoren zusammenkommen, kann es passieren, dass wir dann zum ersten Mal realisieren, dass es so eine demenzielle Erkrankung ist, auch wenn die in der Vorbereitung war vorher, aber durch diese gravierenden Ereignisse. Nur ist es so, wenn ich dann also eben noch mehrere Schlaganfälle habe, so ein Schlaganfall ist ja nichts anderes als eine Durchblutungsstörung im Gehirn, die zum...
Ja.
Zelltod führt. Und wenn sie dann viele davon haben, und dann sind entscheidende Areale betroffen, die sie nicht mehr kompensieren können, dann haben sie natürlich Ausfälle. Wir haben Leute, die landen nach Schlaganfällen im Rollstuhl. Wir haben Leute, die können nach Schlaganfällen nicht mehr sprechen. Unser Gehirn ist ja eine Riesenlandschaft, ist ja wie ein Globus. Und wenn man sich das so vorstellt, wenn denn der Schlaganfall in Mittelamerika stattfindet oder in Nordafrika oder in Australien, ja, also von der Struktur her, dann hat sie eben unterschiedliche Herausforderungen, ja. Und das kann man, was das Entscheidende ist, aber dann, was ich ja vorher gesagt habe, wenn sowas durch solche Schlaganfälle oder durch Blutungsstörung hervorgerufen wird, dann ist eine ganz wichtige Therapie, dass man etwas tut, damit das sich nicht wiederholt. Weil der Schaden ja dann, wird ja wieder neuer Schaden gesetzt. Von daher ist es dann wichtig, wenn da medikamentös behandelt wird, gut darauf zu achten, dass diese Behandlungen, das ist dann echt noch eine Fortführung der Demenzprophylaxe, auch wirklich konsequent umgesetzt werden.
Ja, das ist auch der Fall. Ja, vielen herzlichen Dank für die Antwort.
Danke, Frau Schnörrenberg. Alles Gute. Gottes Segen für Ihre Mutter auch. Alles Dankeschön. Gute nach Erfurt. Ja. Frau Nagel aus der Nähe von Erlangen ist die nächste Hörerin in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Grüß Sie, Frau Nagel.
Ja, grüß Gott. Eine Frage, und zwar die Dame, die gesprochen hat über Morbus Alzheimer von dem Buch. Wie heißt bitte diese Tablette, die sie einnimmt? Ich habe das akustisch nicht verstanden.
Memantine. Das ist der Wirkstoff.
Memantine. Mit K oder G?
Mit M-E-M-A-N-T-I-N-E. Das ist der Wirkstoff. Das ist nicht das Medikament, was Sie in der Apotheke kaufen.
Aha.
Es gibt verschiedene Wirkstoffe und gibt verschiedene Medikamente. Das kann man auch nicht, das kann man sich nicht wie ein Aspirin in der Apotheke kaufen, das muss verordnet werden. Und solche Medikamente müssen auch langsam eingeführt werden. Das heißt, sie fangen mit einer bestimmten Dosierung an und die wird gesteigert und da brauchst du eine Kontrolle. Also das ist nicht wie Traubenzucker.
Ja. Jetzt habe ich auch gehört, in den fertigen Produkten sind Zusatzstoffe, die Blut-Hirn-Schranke durchbrechen. Können Sie da auch was dazu sagen?
Da sage ich mal was ganz Prinzipielles zu. Wir haben natürlich heute nicht mehr die Äpfel aus dem Garten. Meistens sind die noch gespritzt. Und ich habe jetzt Mangos gekauft, die sind aus Südafrika eingeflogen. Die sind bestimmt stabilisiert worden. Also eine gesunde Ernährung ist was ganz, ganz Wichtiges. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich mal vorstellen, wie viele Menschen heute sehr, sehr alt werden, dann ist es ein Hinweis darauf, dass wir eigentlich gar nicht zu so schlechten Konditionen leben. Also wir haben die Situation, dass viele Nahrungsmittel verändert sind. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel viele Spritzmittel, die früher einfach erlaubt waren, verboten und haben heute andere Dinge. Wenn wir heute über Ernährung reden, dann gibt es ganz viele Bücher dazu. Eigentlich muss man sagen, wir können nicht sagen, mit welcher Ernährung man noch älter wird oder mit welcher Ernährung man nicht krank wird. Wir können nur sagen, möglichst frisches Obst, frisches Gemüse, leichte Kost, angedünstet und wenn es geht, ohne viele Zusatzstoffe. Aber das hat auch was mit uns zu tun. Wenn Sie Apfelmus selber kochen, dann nehmen Sie geschälte Äpfel, Wasser und Zucker. Wenn Sie Apfelmus im Glas irgendwo kaufen, dann werden Sie feststellen, da ist überall ein Stabilisator drin und wenn es nur Zitronensäure ist, damit der Apfelmus seine Farbe hält und nicht verändert. Ist die Zitronensäure per se nicht schädlich? Aber dann ist die Frage, das ist eine Frage an uns alle, würden wir auch einen wurmstichigen Apfel kaufen oder wollen wir, dass der so behandelt ist, dass der eben keine Würmer hat? Aber nochmal, die Botschaft ist, wir haben zu keiner Zeit in der Menschheitsgeschichte so viele Menschen gehabt, die so gesund, so alt geworden sind. Und das sollten wir uns immer wieder sagen. Früher waren sie mit 60 Jahren eine alte Frau. Also ich wäre zu Zeiten meiner Großmutter, würde ich heute in schwarzen Sachen mit einem schwarzen Kopftuch rumlaufen. Heute fliegen die Leute mit 80 Jahren ins Himalaya-Gebiet. Und das zeigt, dass wir ein großes Lebensgeschenk bekommen haben. Ich mag immer nur ermutigen, bewusst zu leben, gesund zu leben, aber sich auch klar zu machen, dass wir wirklich unter Bedingungen leben, für die wir nur dankbar sein können.
Also eine Vorbeugung, die gesunde Lebensweise für gegen alle Krankheiten. Dankeschön. Und ich begrüße noch eine letzte Hörerin ganz geschwind, die uns aus Heidelberg anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Grüß Gott.
Ja, hier, grüß Gott. Ich bin jetzt zwar ein bisschen aufgeregt, aber ich habe folgende Frage. Und zwar, mein Mann wurde jetzt, ist 68 Jahre alt, wurde 1,5 Jahre auf Parkinson medikamentiert, sprich mit Dopadura. Und jetzt hatte er einen Schlaganfall und war in der Klinik. Und jetzt hieß es, es wäre gar kein Parkinson, sondern es wäre Lewy Body Demenz. Jetzt, das Wort habe ich nie gehört vorher. Und ich bin jetzt, muss ich sagen, das ist jetzt 6 Wochen. Und er wird jetzt auf Lewy Body Demenz behandelt, beziehungsweise er bekommt jetzt das Dopadura nicht mehr, bekommt auch kein Rivastigmin mehr. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ist jetzt eigentlich, was hat er jetzt? Und
genau, ich denke jetzt mal, jetzt muss ich ganz kurz die Zeit im Blick halten, und weil wir am Ende der Sendezeit angelangt sind. Demenzformen, Diagnose und Behandlung, das war das Thema in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Sotong, dass Sie uns mit Ihrer Kompetenz, auch dieser besonderen Kompetenz als erste Silvia-Ärztin Deutschlands, eben mit dieser speziellen Ausbildung auch einfach da zur Verfügung gestanden sind. Danke ganz herzlich fürs Zuhören. Verabschiede mich von Ihnen allen, Frau Dr. Sotong, ganz besonders. Alles Gute, ja, Gabi Fröhlich.
Tschüss.
Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.